Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Ich begrüße Sie, alle Hörerinnen und Hörer von der MIPIM. Außenposten kann. Mein Name ist Jörg Seifert, ich bin Managing Editor beim Fachmagazin Immobilienwirtschaft und ich habe hier Gerald Marcuswa dabei, unseren Redaktionskollegen. Schön, dass du auch auf der MIPIM bist und auch an diesem Podcast mitwirkst. Hallo Gerald.
Hallo Jörg, ja, danke, dass ich hier auch mitmachen darf mal in diesem Podcast.
Ja, sicher. Wir sind da offen und freuen uns, dass du dabei bist. Wenn ich dich einfach mal fragen darf, du bist das zweite Mal auf der MIPIM. Jo. Was ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
Ja, einiges. Also einiges, Jörg. Ich fange mal außerhalb der Messehallen an. Für jemanden, der es noch nicht häufig hier war, ist natürlich die Kulisse und die Atmosphäre, wie malerisch das hier gelegen ist. Ist das Erste, was einem ins Gesicht springt. Das ist ja kaum zu übersehen und das muss ich jetzt auch nicht runterspielen. Aber für uns ist natürlich deutlich wichtiger, was innerhalb der Messehallen passiert. Hat man das Gefühl, nicht bei allen Teilnehmern so, aber egal. Das ist eine ganz andere Geschichte. Bei den meisten aber habe ich schon das Gefühl, dass sie hier hingekommen sind, um ja lösungsorientiert neue Wege zu erkunden, sich zukunftsfähig aufzustellen. Das betrifft viele Ebenen, in denen Transformation, Wandel oder wie man das auch immer nennen will, stattfindet oder stattfinden muss. Und das ist auch mein Gefühl, dass das bei vielen angekommen ist. Und das ist übrigens auch das Feedback, was ich von Startups bekommen habe, die hier zum ersten oder zweiten Mal sind, ist, dass ihre Ideen, ich sag mal, ihre innovativen Ideen ja auch gut angenommen werden. Dass sie teilweise sogar überrascht davon waren, wie gut die angenommen werden. Ja, und natürlich zuletzt, dass der Wohnungsmarkt für die großen Player der Branche, international und national, natürlich auch immer interessanter wird. Auch weil andere Assetklassen an, sag mal, einen Glanz verloren haben, sage ich jetzt einfach mal. Stichpunkt Büromarkt, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, der Wohnungsmarkt wird auch hier bei der MIPIM eine immer größere Rolle einnehmen, hat man das Gefühl.
Okay, die MIPIM hat ja jetzt quasi auch mit Housing Matters es jetzt geschafft, im dritten Jahr oder im vierten Jahr funktioniert das, glaube ich, schon, so einen halben Tag davor zu schalten. Ja. Also es war eigentlich auch am Montag schon ab 13 Uhr Betrieb und im Residential-Bereich, also Bereich Wohnungswirtschaft, den wir ja auch mitcovern, war schon was geboten. Waren die Leute da mit deiner Ansicht nach zufrieden?
Also mein Gefühl ist schon, dass das gut angenommen worden ist von den Teilnehmern. Es war ja auch sehr international aufgestellt, was ja in der Natur der MIPIM liegt. Aber ich will darauf hinaus, dass es einfach deutlich war zu spüren, dass dieses Thema Wohnraummangel, also gerade bezahlbarer Wohnraummangel, längst nicht nur Deutschland oder Europa betrifft, sondern auch ja in Südamerika und auch die Menschen beschäftigt und welche Lösungsansätze dort gesucht werden, das war, glaube ich, schon interessant insgesamt. Vielleicht war es nicht allen klar, also außerhalb dieser Veranstaltung, dass es tatsächlich der erste Messetag ist oder inwiefern es wirklich der erste offizielle Messetag ist oder ob das eher so eine vorgeschaltete Veranstaltung ist. Das war, glaube ich, da ist ein bisschen durcheinander, glaube ich, gewesen.
Ja, die eigentliche Messe war noch zu, da durften nur die Messebauereien und so weiter und die Zulieferer, das war klar. Aber wie gesagt, ich glaube, die MIPIM hat es geschafft, wenn man abends so auch auf der Croisette unterwegs war und geguckt hat mal, was im Café Roma los war, schon noch einen Tag jetzt davor zu schalten. Was ich so mitbekommen habe, ist zum Beispiel bei den deutschen Ausstellern, dass die große Schwierigkeiten hatten, die Regionen ihre Stände zu füllen. Ne? Da war nicht so viel Bedarf mehr da. Hier ist Berlin, ist runter an den Strand gezogen, teilt sich ein Zelt mit Manchester, ist also wesentlich weniger präsent. Mhm. Die obere Halle, wo Berlin war, das ist jetzt under construction, ist abgesperrt. Ich weiß nicht, ob da wirklich gebaut wird. Ich glaube eher nicht. Die wollen eher schauen, dass man quasi nicht so merkt, dass weniger Fläche diesmal vermietet wurde, ja?
Das ist eine interessante Beobachtung. Also mir ist es auch aufgefallen, diese Absperrbänder, wo es dann heißt, hier geht's nicht weiter, es wird renoviert an verschiedenen Stellen. Ja, könnte sein, dass du tatsächlich recht hast, wer weiß.
Wir haben ja jetzt, um jetzt mal die Kurve zu kriegen, wie wir hier unterwegs waren, wir haben uns die Themen Investition und Innovation vorgenommen, ja, und wollen mit diesen Themen jetzt auch diesen Podcast gut füllen. Immer in Bezug auf den deutschen Markt. Gibt es da ein paar Highlights, die du schon vorher verraten darfst?
Also einerseits fand ich zum Beispiel interessant, dass es einige Gesprächspartner gab, die davon gesprochen haben, dass die Überregulierung in Deutschland natürlich abnehmen muss bis zum gewissen Maß, aber dass es tendenziell, gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten, vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte für Deutschland und für eine gewisse Verlässlichkeit sorgt. Wie gesagt, gerade wegen den geopolitischen Turbulenzen, sage ich jetzt mal, die jetzt auch, und das war auch ein Aspekt der Gespräche, einen Schuss Unsicherheit nochmal reinbringen in die Branche, die jetzt, ja, die man eigentlich eher in der Vergangenheit gelassen hatte, weil man dachte, jetzt geht's wieder langsam bergauf und wir können wieder mehr, ja, absehen, was auf uns zukommt. Das ist jetzt natürlich in den letzten wenigen Wochen schwieriger geworden.
Wenn ich jetzt selber mal kurz schon einen Ausblick geben darf, ja, da wurde gesagt, dass eine Konsolidierung stattgefunden hat, dass der Krisenmodus der normale Modus geworden ist und man auch noch die Iran-Krise auch noch mit dazu nimmt und sich einfach jetzt in diesem Modus orientieren muss, verhalten muss. Ich meine, Unternehmer kommt ja letztlich davon, was zu unternehmen und dann ist egal, wie die Rahmenbedingungen sind. Man muss halt gucken, wie kriegt man interessante Geschäftsmodelle hin und wo liegen da drin die Opportunitäten? Im Bereich Wohnen tut sich langsam wieder was. Logistik ist nach wie vor auf der Agenda. Rechenzentren kommen ganz stark und natürlich, was auch in vielen Gesprächen war, was wir jetzt nicht so richtig gecovert haben in dem, was kommt, aber war der Bereich Infrastructure, ja, was mit den mit dem Euphemismus Sondervermögen jetzt hier aufgepustet wird, also mit den Extraschulden, die Deutschland aufnimmt, da passiert doch auch einiges. Genau, Innovation, da gibt's ganz viele Sachen, beginnend von den Baumaterialien über die Bauprozesse bis hin zur Mobilitätswende in den Städten, Datenprozesse in den Gebäuden, Energie und Immobilie wächst mehr zusammen. Also da habe ich und haben wir beide auch sehr viele Stimmen gesammelt.
Genau, ich habe zum Beispiel auch mal gefragt, wie es um die Innovationsbereitschaft überhaupt steht in der Branche. Da gab es relativ positive Einschätzungen, auch wenn die Immobilienbranche natürlich jetzt nicht als Innovationstreiber unbedingt bekannt ist. Dennoch scheint sich da was zu bewegen. Es ist jetzt angekommen, dass es jetzt einfach nach vorne gehen muss. Es gibt kein Zurück mehr zum alten Normalen. Das ist einfach die Realität. Und da gab es eigentlich schon interessante Aussagen zum Innovationsbedarf in der Branche und auch zur Bereitschaft dazu.
Alles klar. Lass uns einfach mal jetzt in Medias Res gehen und die Marktteilnehmer mit ihren O-Tönen zum Wirken kommen.
Jo.
Holger Mattheis, CEO Swiss Life Managers Germany. Wir sind hier an Stand von Swiss Life Asset Managers. Herr Mattheis, wie schätzen Sie die Investmentlage in Deutschland ein, angesichts auch der internationalen Turbulenzen?
Ja, die internationalen Turbulenzen beschäftigen natürlich alle. Auch in den Gesprächen auf der MIPIM ist es jedes Mal natürlich ein Thema. Ich denke, 2026 wird ein weiteres Jahr der Stabilisierung und der Konsolidierung sein. Es gibt weiterhin gute Opportunitäten am Markt, auf jeden Fall auch investmentseitig. Die sehen wir vor allem entlang unserer langfristigen 4L-Strategie, das heißt in den Bereichen Living, Light Industrial, Life Science und Logistik. Das ist genau die Strategie, die wir fahren, in der wir auch investieren wollen, auch in diesem Jahr und in den nächsten Jahren. Und in diesen Bereichen, denke ich, hat sich der Markt auch ein Stück weit stabilisiert. Und da ist durch aktives Asset Management vor allem in all diesen Bereichen auch wirklich gut was zu kriegen und auch zu finden.
Sie sagten mir eben schon, die Menschen seien neugieriger geworden, die Marktteilnehmer. Wie drückt sich das aus?
Ja, ich habe den Eindruck, die Leute schauen ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus. Also ein klassisches Weiterdenken findet statt. Das finde ich auch sehr spannend und aber auch richtig, weil ich glaube, die Zeiten sind einfach so, dass die Unternehmen vor neuen Herausforderungen stehen. Die Unternehmen müssen sich ein Stück weit auch neu erfinden. Das Geschäft ist eben sehr verändert im Doing, im täglichen Abarbeiten der Themen. Es ist alles komplexer geworden, es ist schwieriger geworden und trotzdem kann man Innovation heutzutage sehr gut nutzen, um sich auch neu aufzustellen. Also sprich Anwendungen von AI nutzen, die Daten, die man im Haus hat, sind sozusagen das neue Gold. Und insofern ist das was, wo auch die Leute sehr interessiert dran sind, wie sich auch Asset Manager in Zukunft aufstellen.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Auf der MIPIM sitze ich mit Bernd Meyer, Bankdirektor bei der Bayern LB und Bereichsleiter Immobilien. Herr Meyer, wie bewerten Sie die Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort für Immobilien angesichts der globalen wirtschaftlichen und aber auch der geopolitischen Herausforderungen?
Ich glaube, Sie haben das schon richtig gesagt, die Herausforderungen sind gerade hoch. Bei einer etwas schwächelnden Wirtschaft in Deutschland sehen wir ja schon den deutschen Immobilienmarkt vor Herausforderungen. Gleichwohl hat er sich stabilisiert und sind die ersten positiven Anzeichen für eine Wiederbelebung des Investmentmarkts vorhanden. Wir schauen mit Sorge auf ein paar Themen. Klar, der aktuelle Iran-Konflikt, um den zu bezeichnen, aber auch so Themen, die hausgemacht sind, wie die Vergesellschaftung in Berlin, werden den Investmentmarkt in Deutschland auf alle Fälle beschäftigen, um das mal so zu formulieren.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Am Stand von CTP sitze ich mit Susanne Eickermann-Riepe, Vizepräsidentin der RICS. Und Frau Eickermann-Riepe, ich hätte gerne von Ihnen eine kleine Einschätzung, wie angesichts der doch turbulenten internationalen Lage Sie das Investmentklima im deutschen Immobilienmarkt gerade beurteilen.
Ja, das Investmentthema ist ja im Wesentlichen getrieben auch durch den Kapitalmarkt und die Verfügbarkeiten. Und was wir sehen, ist natürlich, dass das Kapital sich auch andere Wege sucht als Real Estate, sei es Infrastruktur oder sei es Anleihen oder auch der entsprechende Aktienmarkt. Und das reduziert die Verfügbarkeit für Real Estate, was es wiederum schwieriger macht für Developer, Geldquellen zu finden, was es schwieriger macht, Restrukturierungen durchzuführen. Aber ich sehe eigentlich auch eine große Bereitschaft bei den Banken, im Rahmen der Refinanzierung zu unterstützen. Auch da gibt es mittlerweile Banken, die bereit sind, wieder höhere LTVs zu akzeptieren, wenn sie ein entsprechendes Konsortium gebildet haben. Aber für einen Großteil der Industrie ist es sicherlich schwer, derzeit genügend Kapital am Markt für die Vorhaben zu finden.
Na, irgendwas müssen die Banken ja auch noch zu tun haben. Also von daher werden die sich da schon ins Zeug legen. Aber wenn Sie jetzt mal vergleichen 2025 und jetzt, wir sind noch früh im Jahr 2026, Ausblick, ist jetzt besser oder schlechter als im letzten Jahr?
Ja, bevor der Nahostkrieg kam, war der Ausblick besser. Und ich glaube, es hatten einige auch schon ein bisschen Licht am Horizont gesehen, weil wieder mehr Engagement stattgefunden hat und auch ein bisschen positiverer Ausblick war. Aber wir sehen natürlich jetzt schon, dass zwischen 10 und 30 Basispunkten mehr verlangt wird auf der Zinsebene. Und das ist sicherlich nochmal wieder ein Stopper für den Markt. Ich glaube, das wird nochmal zu einem Dämpfer führen und der wird stärker sein, je länger der Krieg andauert.
Herzlichen Dank, Frau Eickermann-Riepe.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, Fred Markus Bohne, Managing Partner DACH und Nordics bei Panattoni. Herr Bohne, wir haben uns jetzt schon ein paar Minuten unterhalten und jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt, weil ich sagte, der Logistik-Hype in Deutschland ist doch vorbei, oder?
Würde ich jetzt so ganz nicht unterschreiben. Ich meine, wir sind aus ganz, ganz starken Zeiten gekommen. Logistik ist ja für Deutschland eine relativ junge Asset-Klasse. Als ich mal angefangen habe, das war Anfang der 2000er, mehr oder weniger zufällig, da war es schwer, die Reputation im Markt war wirklich nicht gegeben. Wir haben uns dann langsam nach vorn gearbeitet. Und so eine macht es irgendwann so diesen Riesenboom, kann man sagen, ab 2008, 2009. Und dann ist Logistik auch gerade in der Investorenwelt geflogen. Jeder wollte Logistik haben. Und die S-Klasse hat sich ganz einfach wirklich massiv festgesetzt. Also heute gibt es, glaube ich, keinen Investor mehr, der nicht auch Logistikimmobilien kaufen will.
Herzlichen Dank, Herr Bohne.
Gern geschehen.
Also Henrik Haar mein Name, Leiter Portfolio Management bei der Real Blue Kapitalverwaltung, Tochter von Dresden Sommer. Der Investmentmarkt in Deutschland, ja, ich sehe ihn eigentlich recht positiv. Wir haben einen sehr stabilen Markt. Das bewahrheitet sich auch jetzt in den vergangenen Jahren durch die Krisen, durch die man hindurchgegangen ist. Der Markt ist weitgehend stabil. Bei internationalen Investoren, ja, zieht es wieder etwas an. Ich denke, ja, im Umfeld der momentan stattfindenden Bewegungen und Krisen auf der Welt könnte Deutschland wieder ein sicherer Hafen werden, in Zukunft zu investieren.
Ja, Nicolas Galler vom 7 Plus Club und dort der Executive Director. Was könnt ihr in eurem Segment für den deutschen Markt beobachten? Ist da gerade Belebung drin oder geht's bergab?
Also grundsätzlich gibt es natürlich Skepsis am Markt generell. Ich glaube, das ist aus allen Bereichen, auch aus allen Assetklassen spürbar oder wahrnehmbar. Was wir grundsätzlich sehen, ist das Thema Wohnen, Bestand. Da haben wir einige Deals gesehen jetzt auch, gerade auch im Thema LEH, also Single Tenant, Standalone LEH-Bereich, gab es einige Transaktionen und aber auch im Logistikbereich. Also ungefähr in dieser Reihenfolge haben wir Transaktionen sehen können, auch im Rahmen von 7 Plus Club. Aber insgesamt muss natürlich immer der Deal stimmig sein, sonst passiert auch nichts.
Ja, und wenn wir schon bei Chancen sind oder positiven Anzeichen, dann nochmal eine Stimme eines Anbieters von Studenten bzw. Mikroapartments.
Hi, my name is Gawain Smart. I'm the CEO of International Campus. We are a German-based PBSA and co-living business. We're still really excited about the German market. We see immense growth potential here in Germany. Obviously, student numbers are growing, particularly international, as we see visas getting restricted in other countries. We think the market will be one where operator efficiency becomes really key to uncovering this market. And ability to operate as well as develop efficiently, with the capital markets being a little up and down with some chaos in the market these days. I think we focus on what we can do best and what we can control, and that's on the operating side. And so we're really focused now on IT implementation, digitization, and automation, and that's how we see the wave over the next 5 years.
Und jetzt nochmal eine positive Stimme, gerade zum Wohnungsmarkt, den wir vorhin auch schon kurz besprochen hatten. Jetzt mal eine Einschätzung eines Praktikers.
Mein Name ist Alexander Heinzmann, ich bin CEO von BPD Immobilienentwicklung in Deutschland. Zum Markt und zum Residential-Markt in Deutschland, glaube ich, ist im Moment gerade eine sehr gute Situation, auch im europäischen Vergleich eine sehr gute Situation, weil wir auf der einen Seite insbesondere mit dem Rückzug in die Stadt oder mit der höheren Attraktivität der Stadt und der Menschen, die zurück wollen in die Stadt, einen enorm großen Bedarf haben, weil wir auch für Mieterhaushalte, die ins Eigentum wechseln wollen, nicht das adäquate Angebot gerade haben und über zu geringe Fertigstellungen, Baubeginne in den vergangenen Jahren, der Druck zunehmend größer wird. Und ich glaube, im internationalen Vergleich, auch jetzt gerade in geopolitisch unsicheren Zeiten, in Zeiten, wo Dinge, über die wir uns gerne aufregen, wie Bürokratie und Regulatorik, auch manche Regulatorik ihren Mehrwert hat und es Sicherheit für Nutzerschaft, für Investoren schafft und insofern auch Deutschland noch ein hochinteressanter Markt ist, in dem Residential Investments sowohl auf Nutzerseite, aber auch auf Investorenseite durchaus attraktiv sind und auch über die Entwicklung in den nächsten Jahren an Attraktivität zunehmen werden. Also wir gucken da sehr positiv in die Zukunft.
Christian Werk, Director Capital Markets von Avison Young. Wenn Sie 2025 und 2026 auf dem gewerblichen Immobilienmarkt vergleichen, geht es nach oben oder geht es nach unten?
Ich denke, grundsätzlich können wir sagen, es geht nach oben. Auch wenn wir natürlich dieses Jahr noch eine Krise dazu bekommen haben, sehe ich, dass das Kapital natürlich Sicherheit sucht und Verzinsung sucht. Und es wird dieses Jahr in dem Bezug Lösungen geben. Und wir sehen dem gerne entgegen und freuen uns drauf.
Und im Einzelnen, welche Lösungen gibt es?
Alternative Assetklassen, alternative Nutzungen, Bildung von Konsortien und JV-Strukturen. Das Spielfeld ist groß und wir sind dabei.
Mein Name ist Norman Scharf, bin Geschäftsführer und Partner bei CELS. CELS ist ein in Deutschland in 5 großen Städten tätiger Projektentwickler. Diesen Jahr ist es sehr spannend, mit viel internationalen neuen Kontakten ins Gespräch zu kommen. Ich merke ganz klar, dass die Nachfrage für deutsche Produkte da ist und Kapital im größeren Umfang wieder investiert werden will, auch größere Tickets, größer 50 Millionen, auch die 100 Millionen Grenze kann geknappt werden. Und das ist für mich halt interessant, weil ich sehr gerne Quartiersentwicklung mache. Da sind die Dimensionen größer, zwischen 20 und 40.000 Quadratmeter je Einzelprojekt. Und ja, freue mich, dass das jetzt wieder in Gang gekommen ist.
So, das waren jetzt schwerpunktmäßig die Stimmen zum Thema Investment Standort Deutschland. Jetzt schwenken wir rüber in unseren zweiten größeren Schwerpunkt, den wir ausgemacht haben für diesen Podcast, nämlich das Thema Innovation.
Susanne Eickermann-Riepe, Vizepräsidentin RICS und ausgebildete Bauingenieurin. Zum Thema Innovation, was müsste sich denn auf der Baustelle tun, damit wir ein bisschen schneller vorankommen?
Da kann man natürlich weit ausholen, aber mich interessieren vor allen Dingen natürlich alle Elemente, die uns helfen, CO2 zu reduzieren. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Cost of Capital von den Cost of Construction und den Cost of Carbon beeinflusst werden. Und insofern müssen wir uns um das Material kümmern. Und ich sehe einige sehr gute Ansätze, dass wir mit CO2-effizienten oder weniger CO2-Emissionen produzierten Material große Erfolge erzielen können. Wir sehen aber auch in den RICS-Surveys zur Nachhaltigkeit, dass sich die Branche zwar, gerade die Baubranche, auch darüber bewusst ist, dass es CO2-arme Materialien gibt, dass aber diese Awareness noch nicht in die Bestellung von Material übergegangen ist, weil natürlich oft argumentiert wird, dass die Kosten dafür noch zu hoch sind. Leider ist natürlich, wenn keiner handelt, auch keine Skalierbarkeit dieser Kosten möglich. Deshalb, glaube ich, müssen wir uns da noch sehr viel stärker engagieren, um zu zeigen, dass es Win-Win-Situationen gibt, dass CO2-Reduktion auch mit Kostenreduktion übereinstimmen kann, wenn wir uns ein bisschen die Total Costs anschauen und nicht nur auf den Materialpreis schauen, sondern eben auch berücksichtigen, dass möglicherweise die Bauzeiten geringer sind. Das Gleiche, was wir auch beim modularen Bauen sehen, oder dass wir die Kosten für die Entsorgung von Abfall reduzieren können, wenn wir wiederverwendbare Materialien nutzen. Es gibt so viele Elemente, die vielleicht dann auch nochmal auf die Versicherung eingehen oder auf Themen, die nachher für den operativen Betrieb wichtig sind. Das müssen wir alles in Betracht ziehen, schon in der Planungs- und Bauphase. Und ich glaube, da haben wir noch einiges an Potenzial.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Schön, dass Messe ist. Schön, dass MIPIM ist. Ich sitze hier mit Zweien, die zur Innovation starke Argumente haben, die gut im Markt sind. Zum einen mit Hubert Romberg von der Romberg Holding. Hubert, ich habe vor 7 Jahren einen Vortrag von dir gehört, wo du bemängelt hast, die Baustelle sieht immer noch aus wie vor 100 Jahren. Sieht sie jetzt aus wie vor 107 Jahren?
Zum größten Teil ja. Und man muss sich fragen, warum ist das immer noch so, wo doch so viel Technologie jetzt mittlerweile da ist, von der gesprochen wird. Aber an manchen Projekten sieht man es schon ganz anders. Wir haben Projekte, wo wir ganz anders arbeiten, wo wir im digitalen Zwilling mit Konfiguratoren arbeiten, wo wir Ablaufsimulationen machen auf Game Engines, wo wir auf der Baustelle 5G-Campus-Netzwerke haben, wo wir mit Drohnen und Sensoren quasi den Soll-Ist überwachen und rückmelden in den Prozess. Aber das sind Ausnahmen. Im Großen und Ganzen läuft es wirklich noch so wie früher, aber das wird sich jetzt sehr, sehr schnell ändern, weil man sieht schon einige Player am Markt, die vorzeigen, wie es anders geht.
Schönen Dank. Und Player am Markt ist das Stichwort. Ihr sitzt in unserer Runde Philipp Erler, Gründer und Co-CEO von Gropius. Ihr macht ja das, was Hubert jetzt gerade gesagt hat, bereits wirklich in der Praxis. Wo sind eure, sagen wir mal, innovativsten Bewegungen in diesem Jahr?
Also das Jahr ist ja noch relativ jung, aber das, was vor uns steht, es sind eigentlich zwei große Felder. Das eine ist wirklich das hochlaufende Produktion und den industriellen Prozess aus der Fabrik wirklich auf die Baustelle, also die letzte Fabrikstation rauszutragen. Wir werden dann sehr viel auch dort weiter automatisieren, teilweise relativ klassisch mit Robotern, die Aufgaben übernehmen. Genauso aber auch die ersten Einsätze von Humanoiden auf der Baustelle. Und das Ganze eben eingebettet in voll integriertes, sehr intelligentes Planungssystem. Also nicht nur die Immobilien oder die Planung des einzelnen Projekts, sondern vor allem des Projektablaufs. Wir haben dort, das ist ja auch das, was Hubert sagt, wenn ich irgendwie mit den gleichen Maßstäben wie vor 100, 107 oder mehr Jahren rangehe, dann werde ich auch nicht viel besser. Und wir haben mit Baustellen so komplexe Gebilde, das ist eigentlich prädestiniert dafür, in jeden einzelnen Prozessschritt, nehmen wir das böse Zauberwort, KI einzubauen und zu schauen, wie kann ich bis zur einzelnen Schraube wirklich schauen, dass ich meine Prozesse optimiere. Wir setzen unsere Teile vor Ort zusammen mit Schrauben. Wie bekomme ich das hin, dass die Schrauben möglichst effizient eingesetzt werden, dass die Wege kurz sind, dass ich so viel automatisiere wie möglich, einfach um die Qualität hochzuhalten und die Geschwindigkeiten runterzunehmen.
Herzlichen Dank euch beiden. Katrin Teichert ist Managing Director von Abcoa Parking Deutschland. Frau Teichert, wenn wir über Mobilitätswende sprechen, wie geht das zusammen mit Innovation in Deutschland?
Interessantes Thema. Wir sehen ganz klaren Bedarf bei unseren Kunden, Endkunden, aber vor allem natürlich auch bei unseren B2B-Kunden, den Partnern, den Immobilieneignern, sich in die Mobilitätskonstrukte der Städte einzuordnen. Wir sehen, dass das Thema Parken auf der Straße von den Städten getrieben immer weiter zurückgeht. Und insofern sind digitale Produkte, Innovationen rund um Mehrwerte in existentem Parkraum ein spannendes Thema für die Zukunft. Und im Hier und Heute natürlich.
Wenn Sie jetzt mit Städten aktiv sind, was zieht da, was überzeugt die Städte? Wo fangen die an, endlich mal die Stehzeuge von der Straße zu kriegen?
Wir haben ein paar sehr interessante Kooperationen mit Städten und oder auch mit Geschäftskunden von uns laufen, wo wir zum Beispiel versuchen, existenten Parkraum, der tagsüber in erster Linie genutzt wird für Gewerbebedarfe oder für Bürobedarfe, auch nachts zur Verfügung zu stellen. Wir nennen das Feierabendparken. Und da sind sowohl Städte als auch die Geschäftskunden sehr interessiert daran, mit uns gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wie wir Anwohnern über Nacht diese Parkplätze zur Verfügung stellen können.
Herzlichen Dank, Frau Teichert.
Dankeschön.
Dr. Johannes Fütterer, Co-Founder und CEO von Edifion. Du kannst zu beiden Sachen Auskunft geben, zu Investition und Innovation. Ihr habt nämlich nochmal 17 Millionen Euro eingesammelt. Eurem eigenen Bekenntnis nach habt ihr die Hälfte davon, wollt ihr in die technische Weiterentwicklung stecken. Geht das alles in KI?
Ganz kurz zur Korrektur. Wir hatten letztes Jahr im Mai, haben wir unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das heißt, wir sind drin. Genau, wir haben den großen Luxus, dass wir ungefähr 55% des Geldes in die Produktweiterentwicklung stecken dürfen. Und KI spielt da entlang unserer gesamten Wertschöpfung eine zentrale Rolle. Wir benutzen sie, um unsere Produkte besser zu machen. Wir benutzen sie, um die Interaktion mit den Daten besser zu machen. Und wir benutzen sie natürlich auch, um unsere Entwicklung schneller zu machen. Das heißt, Gott sei Dank haben wir kein Problem an Features. Also unsere Produkt-Roadmap ist voll. Ja, und da freuen wir uns natürlich, dass die KI unsere Entwickler schneller macht und unsere Produkte schneller besser macht.
Schönen Dank.
Gerne.
So, und wenn wir beim Thema Innovation sind, dann dürfen natürlich die Startups und Lösungsanbieter und Dienstleister nicht fehlen. Hier einer, der im Bereich Heizungsoptimierung bzw. Energiemanagement unterwegs ist.
Paul Hock, mein Name, einer der Mitgründer und auch Geschäftsführer von Green Fusion. Ja, wenn es um Innovation geht, jetzt hier auf der MIPIM oder allgemein, ist natürlich ein sehr großes Thema, wie hängen am Ende Energiewirtschaft und Immobilienwirtschaft oder ganz klar auch Wohnungswirtschaft miteinander zusammen. Und das sehen wir jetzt sehr stark durch das Thema Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, die miteinander gekoppelt werden müssen, wo die dynamischen Strompreise eine immer größere Rolle spielen. Wie kriege ich auch die Netzentgelte eingebunden? Und dementsprechend ist das ganz große Thema eben Sektorkopplung, Energiemanagementsystem, wirklich den Strom vom Dach, den wir selber produzieren und der sehr günstig ist, auch in die Wärmepumpen zu kriegen, da zu speichern, um eine gewisse Flexibilität und auch das Thema Preise und Gebäude am Energiemarkt teilnehmen zu lassen. Und das ist sehr cool, dass wir jetzt zunehmend sehen, dass das reinkommt in die Köpfe in der Wohnungswirtschaft und wir dieses Thema weiter vorantreiben können.
Ich stehe hier unweit des Boulevards de Croisette, bin bei TK Elevator. Vor mir steht Markus Schlichter. Er ist bei TK Elevator Head of Global High Rise. Markus, ihr habt jetzt gerade euer neues Produkt und System, Elevator-System hier präsentiert. Was ist denn an Innovation für den deutschen Markt da?
Ja, vielen Dank erstmal. Ich bin sehr, sehr stolz, nachdem wir jetzt direkt das neue Produkt Helix gelauncht haben, unsere neue globale High-Rise-Plattform, die wir überall in der Welt einsetzen werden. Da haben wir jede Menge digitale Innovationen drin. Generell stehen wir für das Wort dynamisch und wir haben zum ersten Mal einen Verkehrsalgorithmus, der bestimmt sozusagen, wenn du ins Stockwerk 27 möchtest, welche Kabine nun als schnellstes zu dir kommt. Und dieser Algorithmus hat mittlerweile Machine Learning Funktionen. Das heißt, der kommt schon mal vortrainiert zum Kunden mit Millionen von Verkehrsflüssen und wird Tag für Tag besser, weil er täglich neu dazulernt und sich somit auch schneller adaptiert. Das heißt, wenn wir eine unheimlich große Schlange auf einmal haben, dann ändert er sein Verhalten und befördert sozusagen schneller Leute von A nach B. Das hat folgenden Vorteil in der Zukunft, dass du mit weniger Aufzügen den gleichen Verkehrsfluss weiterhin durchbringen kannst. Das ist natürlich in Sachen High-Rise, wo wir meistens in Ballungsgebieten unterwegs sind mit unheimlich hohen Quadratmeterkosten, unheimlich wichtig auch für die Architekten, dass sie diese Freiheit haben und dann auch Aufzugsschächte und natürlich die Lobbys davor einsparen können, weil sie dann einfach hoffentlich diese Fläche weiter vermieten können. Das heißt, der Effizienzgrad wird dadurch viel, viel höher. Der Vorteil ist bei TKE, dass wir das entwickelt haben, dass wir das simulieren können. Wir werden quasi immer smarter auf dem Weg nach vorne.
Schönen Dank, Markus.
Danke dir.
Und jetzt nochmal eine Startup-Gründerin, die eine App für den Wohnungsmarkt entwickelt hat, durch die digitales und effizientes Matching von Mietern und Vermietern möglich ist und neuerdings auch in den Transaktionsmarkt eingestiegen ist.
Hi, ich bin Lena Tuckermann von Meets und was ich hier auf der MIPIM aus den Gesprächen mitgenommen habe, sind vor allem auch viele Skalierungsthemen, gerade auch bei den Bestandshaltern und Transformationsthemen. Skalierungsthemen insbesondere in Bezug auf Bestände, wo gerade auch viel Veränderung stattfindet in der Ausgestaltung der Bestände, also wo es darum geht, wie können wir mehr automatisieren, wie können wir da auch weitere Effizienzen heben, die vielleicht in den vergangenen Jahren nicht gehoben worden sind und vor allem, was machen wir mit der KI-Transformation in Bezug auf die ganze Wertschöpfungskette der Immobilie. Also sei das jetzt aus den Vermietungsthemen, die uns natürlich sehr beschäftigen, in Bezug auf, wie wird vermietet, ist ein Plattformsegment überhaupt was wir in der Zukunft so noch haben werden, aber eben auch darüber hinaus bis hin zu Themen Mieterkommunikation und vor allem Datenanalysen. Und da sind wir wieder bei den Skalierungsthemen.
Sabine Georgi, Urban Land Institute, ULI Executive Director. Sabine, wir untersuchen, wie Innovation jetzt schon Transformation anschiebt. Gibt es da schon Beispiele auf dem deutschen Immobilienmarkt, die da untergekommen sind?
Auf jeden Fall. Die Unternehmen müssen sich ja überlegen, wie sie morgen noch ihre Geschäftsmodelle ausgestalten können. Von daher müssen sie schauen, wie sie Immobilien gestalten, wie sie ihre Assets gestalten, welche Nutzungsformen sie rein nehmen. Und darüber würde ich, da sehe ich schon einiges an Transformation und es ist auch ganz viel Transformationsbedarf. Ich will jetzt nicht das ganze Thema Büro aufmachen, aber da sehen wir schon einiges. Wir sehen innovative Lösungen im Bereich zum Beispiel, dass die temporäres Wohnen in Büros einziehen können, ohne dass man die Nutzungsklasse ändern muss. Das heißt, dann, da wird dann zwar gewohnt, ohne das Wohnen zu nennen. Wir sehen aber auch von so einzelnen Immobilien-Asset-Klassen Nutzungsänderungen permanentere Sachen. Wir sind ja hier gerade am Stadt der Stadt Frankfurt. Ich habe vorhin auch wieder nochmal auf der Bühne gehabt den Kevin Meyer von Midstart, wo man auch sieht, aha, auf einmal geht sogar eine Grundschule auf der Zeil. Das ist schon, das hätte ich mir vor 5 Jahren auch nicht vorstellen können. Aber das ist die Transformation, die wir sehen, weil wir müssen uns ja überlegen, wie kriegen wir das Lagerfeuer in unsere Städte zurück, weil das brauchen wir, weil Städte nur funktionieren, wenn die Leute zusammenkommen können. Und wir brauchen Städte als Innovationshubs. Und das funktioniert nur, wenn wir sie irgendwie zusammenkriegen. Und wenn jeder immer nur zu Hause vor seinem Laptop sitzt, wird das halt schwer mit der Innovation in der Stadt. Und wie gesagt, das sehen wir an solchen einzelnen Objekten. Aber wir sehen auch langfristigere Trends in der Branche, dass wir zum Beispiel so eine, also solche Immobilien, die noch mehr Managementbedarf haben, also wo das Thema Operational Excellence mehr eine Rolle spielt. Campusstrukturen, wo man kuratiert, wer wird Mieter in diesem Objekt, oder dass man verschiedene Betreiber Notwendigkeiten zusammennimmt, Co-Living, Co-Working, Retail, Hotel, und das kuratiert, das sehen wir auch mehr. Und wir sehen zum Beispiel, haben wir letztens auch darüber diskutiert, ob es vielleicht die Idee gibt, dass wir noch mehr beim Retail nochmal sehen, dass die Leute sagen, ich möchte an diesen Platz und ich möchte mit meiner Brand bestimmte Dinge aussagen. Das sehen wir mehr. In Frankreich haben wir das schon ein paar Mal gesehen, dass der Brand ihre gesamte Formsprache in einer Immobilie darstellt, über die einzelnen Nutzungsklassen hinweg. Und das sind schon spannende Geschichten, die wir dann in Deutschland auch sehen werden.
Schönen Dank.
Gerne.
Tobias Nöfer, Architekt und Städtebauer in Berlin. Ich finde, Stadtentwicklung ist ein hochspannendes Thema für die gesamte Immobilienwirtschaft, nicht nur für einen Architekten wie Sie. Was ist denn da, was würden Sie an Innovationen benennen können, die zurzeit schon umgesetzt werden können?
Also ich glaube ja, dass der öffentliche Raum unterschätzt wird in seiner Bedeutung für das Leben der Städte. Und ich glaube, dass wir da noch sehr viel Innovationen einbringen können, wie wir mit dem öffentlichen Raum umgehen. Und ich bin der Meinung, dass wir da mehr experimentieren sollten, dass wir mehr Mut haben sollten und dass vor allem jede der einzelnen Stakeholder, also der Parteien und der Bürgerinnen und Bürger, ihr Verhalten so öffnen sollten, auch andere Wege mal versuchen sollten, wie sie miteinander umgehen, wie sie den Verkehr bewältigen und somit eben auch die Chance eröffnen, den öffentlichen Raum zu verbessern. Weil das ist das, glaube ich, was sehr viele Leute quält. Die Städte sind unwirtlich geworden. Und da muss man sich fragen, warum das so ist. Und das ist eigentlich offenkundig.
Liegt das jetzt alles sehr weit in der Zukunft, was Sie hier postulieren? Oder gibt es da schon praktische Beispiele dafür?
Also ich würde ja fast sagen, Deutschland ist ja umzingelt von Ländern, die da viel weiter sind, als wir es sind. Ja, also wir können aus Paris lernen, wir können aus Kopenhagen, aus Wien, aus vielen anderen Städten lernen. Und ich glaube, die Zeit ist reif und wir arbeiten ja auch dran. Also wir haben in Berlin ja einige Vorschläge schon, die teilweise umgesetzt worden sind. Also zusätzliche Begrünungen, weniger Parkplätze, weniger Besetzen von PKWs des öffentlichen Raumes. Da ist viel möglich und ich glaube jetzt zum Beispiel an der Friedrichstraße tut sich auch etwas und das könnte ein Befreiungsschlag sein.
Schönen Dank, Herr Nöfer.
Sehr gerne.
Spannend ist ja auch bei der MIPIM das Programm bzw. das Netzwerk für die jungen Immobilienprofis, was ja jährlich auf die Beine gestellt wird. MIPIM Challengers nennt sich das. Da wird ja aus allen Ländern werden ja um die 40 MIPIM Challengers ausgewählt, von einer Jury bestimmt. Da muss man also schon was vorzuweisen haben, um in diesen Kreis zu kommen. Und die sind dann auch fester Teil dieser MIPIM und mit einer deutschen Vertreterin. Davon gab es 7 in diesem Jahr, habe ich gesprochen.
Mein Name ist Sarah Aldag, ich bin Senior Key Account Managerin bei Site und ich darf in diesem Jahr als MIPIM Challenger hier in Cannes dabei sein. Als MIPIM Challenger sind wir quasi das Aushängeschild der jungen Generation unserer Branche und ich erlebe die MIPIM als sehr positiv gestimmt, sehr viele Panels, die sich um das Thema künstliche Intelligenz drehen und ich freue mich natürlich, wenn wir diese Themen nicht nur auf Bühnen diskutieren, sondern dann auch wirklich in Umsetzung bringen.
Ja, jetzt Fazit, um jetzt nochmal richtig so eine kleine Essenz irgendwie rauszukriegen. Gerald, was würdest du sagen? Was nimmst du mit für den deutschen Immobilienmarkt? Was bleibt und was wird uns die nächste Zeit, sagen wir mal, bis zur Expo Real prägen?
Also prägen werden uns natürlich die geopolitischen Spannungen. Man kann ja auch noch nicht so wirklich vorhersehen, wie lange das andauern wird und ja, da könnte ja der Kapitalmarkt wieder ziemlich empfindlich drauf reagieren, sage ich jetzt mal. Aber positiv würde ich sagen, dass dieser Mut oder die Bereitschaft, sage ich jetzt mal, Sachen anzupacken und neue Wege zu gehen, dass er, glaube ich, schon spürbar ist. Ich habe zum Beispiel ein Gespräch gehabt mit einem Projektentwickler, der mir erzählt hat, dass sie jetzt die Zeit genutzt haben, auch sich als Unternehmen einfach nochmal ganz anders aufzustellen, also interne Prozesse nochmal komplett neu aufzustellen. Das Geschäftsmodell haben sie auch nochmal angepasst an die neuen Realitäten. Und wie ich ja vorhin auch gesagt habe, die Startups, mit denen ich gesprochen habe, die waren wirklich begeistert und teilweise auch überwältigt von der Resonanz und ja, vielleicht auch Ermutigung für weitere Startups hier hinzukommen, die vielleicht vorher gedacht hatten, das lohnt sich doch eh nicht, da haben wir nichts zu suchen, da sind wir doch viel zu klein für oder sonst was.
Aha. Okay, ja, das ist natürlich eine schöne Sache, den Startups auch mal jetzt noch ein bisschen Mut zu machen, sich aus dem Fenster zu lehnen und zu gucken, weil hier kriegt man ja die CEOs auch von den etablierten Unternehmen, hier haben die auch mal eine halbe Stunde Zeit, hier kann man mal mehr als einen Elevator-Pitch hinkriegen.
Genau.
Und das ist schon eine gute Sache. Das finde ich auch richtig gut. Und mit all den Innovationen, die wir auch hier in dieser Limo einfach angeteasert haben, besprochen haben mit den Marktteilnehmern. Also da ist es einfach so, dass man sich jetzt auf das neue Normal eingestellt hat, damit umgehen wird, auch mit den jetzt etwas höheren Zinsen, aber ich meine 3 und 3,5% Zinsen ist jetzt noch nicht so die Superwelt. Es gab zugegebenermaßen zu anderen Baupreisen damals auch schon Zinsphasen, wo es 8% gekostet hat oder gar 12. Also damit kann man umgehen. Ja, das ist doch hier ein guter Ausstieg.
Darf ich doch eine kleine Sache kurz sagen? Ein Gesprächsteilnehmer hat für mich treffend gesagt, früher konnte ich noch eine Souterrain-Wohnung als Penthouse verkaufen. Heute muss man vielleicht ein bisschen mehr in die Hände spucken und dann läuft das auch wieder.
Ja, sehr gut. Damit sage ich tschüss. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Limo-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es war auch nutzwertig. Sie haben die eine oder andere Anregung bekommen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert und
Gerald Marcuse. Au revoir.
Au revoir.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.